With so many options, why choose Arizona State University?
For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me.
Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350-plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes und als meinen Gesprächspartner begrüße ich heute im Studio Holger Kunkel, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Herzlich willkommen, Herr Kunkel.
Schönen Dank für die Einladung, Frau Tönes.
Herr Kunkel, als der Begriff Cold Case in Deutschland noch nicht so sehr in Mode war, da haben Sie aber bei der Braunschweiger Polizei schon eine Ermittlungsgruppe namens Altmorde geleitet. Also mit diesem Ansatz, verstaubte Akten nochmal zu wälzen, um da eventuell neue Ermittlungsansätze zu finden, haben Sie ja in Braunschweig auch Neuland betreten, oder?
Ja, das muss man so sagen. Nicht nur in Braunschweig, sondern eigentlich niedersachsenweit. Es ist sehr viel daraus erwachsen, nämlich die Einrichtung von Cold Case Ermittlungsgruppen im ganzen Lande. Und die Erarbeitung einer entsprechenden Handlungsanleitung für diese Cold-Case-Gruppen, wie diese Eidverfahren abzuarbeiten sind. Kategorisierung, Wichtigkeit, Gefahr der Verjährung und so weiter und so weiter. Darüber hat natürlich seinerzeit noch keiner nachgedacht.
Ne? Wann war das?
Ich begann mit diesen Sichten der alten Akten eigentlich schon 1998. Ne? Wir hatten im Geschäftszimmer einen Ordner stehen, da waren alle ungeklärten Verbrechen in Kurzform mit einem Kurzsachverhalt und ein paar Bildern abgeheftet. Und auf dem Aktenrücken standen diese ganzen Namen der ungeklärten Morde wie Heike Friedrich, Gundi Bierschenk, Franz Demand und so weiter und so weiter. Hat mich brennend interessiert.
Aber es hat sich niemand um die Akten gekümmert, oder wie
Nein,
kann man sich das vorstellen?
Da hat sich keiner mehr drum gekümmert zu der
so vor
Zeit.
Sich hin. Ne?
Die Verfahren waren eingestellt, die Verfahren waren ausermittelt, es gab keine Ermittlungsansätze mehr. Bis dahin war noch keiner auf die Idee gekommen, mal zu schauen, haben wir denn Asservate und ist daran gegebenenfalls DNA. Und das habe ich gemacht.
Die Zeit hat sich geändert, eben irgendwann kam die DNA-Analyse und die spielt auch in unserem Fall, über den wir heute sprechen möchten, beziehungsweise über die Fälle, eine große Rolle. Denn Sie haben noch nach 24 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass zwei Morde aufgeklärt wurden im Raum Braunschweig und im Raum Braunschweig. Über diese Fälle wollen wir heute sprechen. Ja, vielleicht können Sie einmal schildern, was dort geschehen ist?
Es waren in unseren Akten mit den ungeklärten Fällen ja auch der Mord zum Nachteil Andrea F. 1981 in Braunschweig. Und der Fall hat mich insofern beschäftigt, weil ich ihn kannte. Das Verbrechen geschah am 7. Januar 81. Ich war seinerzeit in der Spätschicht als junger Schutzmann an der Fahndung nach einem möglichen Täter beteiligt. Andrea war entsprechend verletzt in einem Nachbargeschäft aufgetaucht. Es wurden Rettungskräfte alarmiert, es wurde die Polizei alarmiert. Und die Einsatzzentrale hat natürlich alle Leute, die in irgendeiner Form nicht gerade in irgendwelchen Einsatzgeschehen steckten, in die Nahbereichsfahndung dort eingebunden.
Herr Kunkel, vielleicht können Sie noch mal schildern, was genau an diesem Abend oder frühen Abend geschehen ist.
Ja, das ist in guter Erinnerung. Andrea, die war seinerzeit genauso alt wie ich auch. Und ihr gehörte das Modeeck am Neustadtring, fast Ecke Zeller Straße, so eine kleine Ladenzeile. Und nebenan war ein Gemüseladen und ein Tabakwarenladen wohl auch noch. Und Andrea war an dem späten Nachmittag, frühen Abend in ihrem Geschäft wahrscheinlich schon mit dem Abschließen, Kasse machen und Ähnlichem beschäftigt, als nochmal ein Mann dieses Geschäft betreten hat und sie dann eben entsprechend malträtierte und ausraubte. Und nach dieser Tathandlung konnte sie sich also noch in ein Nachbargeschäft schleppen und dort um mehr oder weniger um Hilfe nachsuchen, Hilfe rufen, woraufhin dann durch die Einsatzzentrale eben eine entsprechende Fahndung ausgelöst wurde.
Andrea F., 22 Jahre alt, Sie sagten so alt wie Sie damals, das heißt, Sie waren auch noch ein sehr junger Polizeibeamter, ist ja anschließend im Krankenhaus an ihren Kopfverletzungen gestorben. Das heißt, der Täter hat sie auch sexuell genötigt und hat ihr einen Holzblock, wie es später hieß, auf den Kopf geschlagen. Also es war ja ein sehr, sehr brutales Vorgehen, aber man kam ihm nicht auf die Spur. Sie sagten ja, Sie haben ihn noch gesucht, im nahen Umfeld niemanden gefunden. Und es kam erstmal zu keinem Ermittlungsergebnis, aber nur wenige Wochen später, am 14. Februar 1981, fand ein weiteres Verbrechen im Raum Braunschweig statt. Vielleicht können Sie das mal schildern.
Ja. Wie Sie schon sagten, die Fahndung im Nahbereich am Tattage des Mordes von Andrea respektive ihrer schweren Verletzungen hat ja nichts erbracht. Wir hatten ja auch keine Hinweise, nach wem wir überhaupt fahren sollten. Einfach sich umschauen nach subversiven Leuten oder die sich verdächtig machen. Die hätte man halt entsprechend kontrolliert, aber Anhaltspunkte, Beschreibungen oder Ähnliches gab es ja nicht. Und insofern verlief die Fahndung natürlich im Sande. Und die Sachbearbeitung hat dann die Kriminalpolizei übernommen, wie das üblich ist. Und für mich war das dann entsprechend abgehakt, sage ich mal. Mhm. Ja. Aber tatsächlich ist es dann so gewesen, dass einige Wochen nach dieser Tat, nämlich am 14. Februar 81, in der Nähe von Goslar, wiederum eine junge Frau attackiert und ermordet wurde.
Können Sie noch mal schildern, was da genau passiert ist?
Na, seinerzeit ist es wohl so gewesen, dass Doris M. am Samstagabend von Fienburg aus, wo sie wohnte, nach Goslar in die Disco wollte. Und sie hat sich recht häufig dann an der Goslarschen Straße an der Bushaltestelle gestellt und ist getrennt. Und dort hat offensichtlich ein PKW angehalten, hat sie mitgenommen. Und sie kam in der Nacht also nicht nach Hause. Das erbrachten die Ermittlungen am nächsten Tag. Und man fand dann am nächsten Tag ihre Leiche an den sogenannten Sieben Teichen bei Goslar. Es war Winter, es lag Schnee, es war hart gefrorener Boden und Doris lag dort mit schwersten Kopfverletzungen tot an einem gefrorenen Sandhügel. Und die Funkstreife bzw. Kriminalpolizei und Erkennungsdienst, die waren vor Ort und haben dort die Tatortaufnahme gemacht und rein zufällig kam jemand vorbei und hat eben das Opfer gesehen und hat sie als Doris M. erkannt. Und dann war man recht schnell bei einer Identifizierung und es hat sich dann auch ein Team zu den Eltern begeben. Man hat nach Doris gefragt und es wurde erklärt, nein, die ist nicht nach Hause gekommen. Und dann musste man halt die traurige Nachricht überbringen, dass das Kind ermordet wurde.
Doris M. war genau wie Andrea F. 22 Jahre alt, als sie also sterben musste. Der Fall blieb ungelöst. Beide Fälle blieben ungelöst über Jahrzehnte hinweg. Wir machen jetzt mal einen Zeitsprung. Da kamen Sie als Kriminalist ins Spiel, als Leiter der Ermittlungsgruppe Altmorde. Und Sie hatten auch bald einen Verdacht.
Ja, es war so, zunächst konnte man diese beiden Fälle nicht zueinander bringen. Also ich kenne jetzt den alten Schriftverkehr aus 81 nicht, aber tatsächlich ist es so, dass in Braunschweig als auch in Goslar keiner daran gedacht hat, dass man eventuell hier nach dem gleichen Täter fahndete. Bei der Sichtung der Altakten dann, als es darum ging, Asservate zu suchen, wo gegebenenfalls noch Spuren dran sein könnten, die man DNA-technisch auswerten könnte, hat man natürlich in diesen Akten auch gelesen. Und da fiel dann in der Akte Andrea die Spur 100 auf. Und diese Spur oder der Hinweis auf die Person, die sich auf diese Spur bezog, der kam aus Goslar. Weil dort hatte man also auch in den frühen Jahren der Ermittlungen nach dem Mord an Doris der Braunschweiger Kriminalpolizei einen Hinweis gegeben auf den Täter oder möglichen Täter, Tatverdächtigen. In Braunschweig wurde das nicht so aufgegriffen und aufgenommen, weil man bei dieser Person keinen Bezug nach Braunschweig feststellen konnte. Später hat sie dieser Bezug aber sehr wohl herausgestellt.
Die Spur 100. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, wer sich hinter der Spur 100 verborgen hat.
Ja, die Spur 100, hinter dieser Spur verbarg sich die Person Manfred A.
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized, so you can go further in your aspiring field.
I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school.
Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu.
Ich meine, Jahrgang 1952, ein Fienenburger, der ein erhebliches Vorstrafenregister hatte und auch immer in irgendeiner Art und Weise straffällig geworden ist. Er wohnte noch bei den Eltern, er war zweimal geschieden, er hatte einen Sohn aus zweiter Ehe und er war immer in Geldnöten. Er war aber auch in keinster Weise arbeitstechnisch groß aktiv, um Geld zu verdienen. Er war eher ein Faulpelz und lungerte rum. Und kam dann halt irgendwann in den späten 70ern, 77, 78, darauf, Raubüberfälle zu begehen. Und das zog sich durch sein ganzes Leben, immer wieder Straftaten zu begehen.
Und diese Raubüberfälle, gab es da ein Schema, nach dem er vorgegangen ist?
Die Raubüberfälle hat er meist in Gegenden begangen, die wenig frequentiert waren. Er hat dann gezielt nach Geschäften gesucht, Nagelstudios, Friseursalons, kleine Boutiquen, wo Verkäuferinnen allein waren, mit möglichst wenig Widerstand zu rechnen war. Und diese Frauen hat er ausgeraubt. Und er hat sich dann aber in eine unwahrscheinliche Eskalationsspirale begeben, denn es blieb dann zum Schluss nicht beim Ausrauben, sondern er fing an, die Frauen sexuell zu nötigen, die dann eben begrapscht worden sind, die ausgezogen worden sind und was dann eben darin endete, dass bei Doris M. eine Vergewaltigung versucht wurde und bei Andrea F. eine Vergewaltigung stattgefunden hat.
Also das passte ja eigentlich zum Tathergang im Falle Andrea F. Das war ein ähnliches Vorgehen offensichtlich, aber er war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Schirm der Ermittler.
Das ist richtig. In Braunschweig war er noch nicht auf dem Schirm der Ermittler. Der Modus operandi passte, aber er hatte in Braunschweig noch nicht agiert und man konnte ihn nach Braunschweig nicht verorten. Das änderte sich, als er Freigänger im Gefängnis wurde. Er war 1978, meine ich, zu 5 Jahren Haft verurteilt worden und war dann ab 1980, 81 Freigänger und arbeitete in Braunschweig. Und hat dann hier tatsächlich unter anderem auch am Ritterbrunnen einen kleinen Friseursalon überfallen, ist mit Beute aus der Kasse geflüchtet, wurde von einer Funkstreife gestellt, wurde durchsucht, Personal wurden festgestellt, er hatte eine Gas- und Signalpistole dabei. Aber man konnte ihn zu dem Zeitpunkt, als er angetroffen worden ist, keinen dringenden Tatverdacht manifestieren und somit keinen Haftgrund. Und man hat ihn also nach Personalfeststellung entlassen. Und letztendlich hat dann die Auswertung der genommenen Fingerabdrücke im Ladengeschäft dazu geführt, dass man einen Fingerabdruck von Manfred A. in der Ladenkasse gefunden hat. Da hat er dann einen Haftbefehl bekommen. Da ist er dann eingefahren und wurde auch entsprechend angeklagt. Und da hatte man dann einen Bezug nach Braunschweig. Nur zu dem Zeitpunkt hat man weiteres nicht erkannt. Und wir hatten natürlich auch noch nicht die Möglichkeit, Spuren auf DNA untersuchen zu lassen. Und die objektiven Spuren, die da waren, die reichten nicht aus, um zu sagen, für den Fall ist er dringend tatverdächtig.
24 Jahre später öffnen Sie erneut die Akten, Herr Kunkel. Die Kriminaltechnik hat sich weiterentwickelt und Sie schicken einen Teppich ans Landeskriminalamt nach Hannover. Was hat es mit diesem Teppich auf sich?
Ja, bei der Sichtung dieser Altfälle, da haben wir natürlich primär geschaut, sind noch Beweismittel da, Spuren, Asservate, was die Opfer am Körper trugen oder was der Täter hinterlassen, das haben wir auf DNA untersuchen lassen. Und dann war es bei Andrea halt so, aus dem Ladengeschäft gab es einen Teppichboden, der massive Blutanhaftungen trug. Der war nicht sehr groß, wie so ein Läufer oder was, eine Brücke oder was man sagt. Dann waren dort ihre Winterstiefel mit Blutanhaftungen und auch ein Hammer mit Blutanhaftungen. Und für uns war es wichtig, dieses Blut untersuchen zu lassen, um zu schauen, haben wir da nur Opferblut oder ist vielleicht auch Täterblut da? Und da dann gegebenenfalls eine DNA daraus generieren zu können. Das war der wichtigste Aspekt. Und tatsächlich war es dann so, dass Goslar parallel auch Ermittlungen liefen, aber in eine ganz andere Richtung.
Von denen Sie aber nichts wussten.
Von denen ich nichts wusste, absolut nicht.
Und man muss ja auch noch sagen, es hat sich noch etwas entwickelt. Es gab inzwischen eine Täterdatei mit DNA.
Richtig.
Das ist ja, glaube ich, auch nochmal entscheidend für die
Fall. Das ist insofern entscheidend. 1998, 99 rum, ich weiß es nicht mehr genau, ist beim Bundeskriminalamt die DocDNA eingerichtet worden. Also alle DNA-relevanten Tatortspuren, sowohl von Bekannten als auch Unbekannten, wurde dort eingespeist und war eigentlich dann bundesweit abrufbar. Und es trug sich zur gleichen Zeit, als wir in Sachen Andrea F. nochmal ermittelten, zu, dass im Gifhorner Bereich ein Täter festgenommen wurde, der einen Meuchelmord begangen hatte und das Opfer im Elbe-Seitenkanal versenkt hatte. Und dieser Mann stammte aus Goslar. Und man hat gemeint, wenn der in Goslar aufgewachsen ist und im Harz sind einige ungeklärte Todesfälle, dann sollten wir doch mal gucken, ob seine DNA nicht bei anderen ungeklärten Mordfällen zu finden ist. Hm. Und so kam es dazu, dass Goslar parallel zu Braunschweig auch retrograd alte Fälle nochmal aufnahm und Spuren untersuchen ließ. Und dann kam dazu, dass eben auch Spuren aus dem Mordfall Doris M. nochmals untersucht wurden. Und unter anderem gab es eine Zigarettenkippe vom Tatort.
Und Sie bekamen dann einen Anruf.
Richtig. Und zu dieser Zigarettenkippe bekam ich einen Anruf von der Sachbearbeiterin aus dem Landeskriminalamt. Und die teilte mir mit, wir hätten einen Treffer in Sachen Andrea F. auf den tatverdächtigen Manfred A.
I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education. They were recognized for excellence and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu.
Und dann fragte ich, an welchem Asservat denn? Und da sagte sie, an der Zigarettenkippe. Naja, habe ich gesagt, ich habe keine Zigarettenkippe mal eingeschickt. Das weiß ich ganz genau. Doch, Herr Kunkel, da können Sie sicher sein. Ich habe das genau überprüft. Da habe ich gesagt, Frau Wilken, schauen Sie bitte noch mal genau. Ich habe keine Kippen eingesandt. Und geraume Zeit später rief sie zurück und sagte, nein, stimmt, Herr Kunkel, die Kippen, die kamen aus Goslar. Aber tatsächlich befindet sich an einer Zigarettenkippe DNA von Manfred A. War ja unser Tatverdächtiger auch in Sachen Andrea F. Da schrillten natürlich sofort die Alarmglocken, ja. Und Nachfrage in Goslar hat dann tatsächlich ergeben, ja, man hatte am Tatort von Doris 1981 eine Zigarettenkippe gefunden. Die ist auch sichergestellt, asserviert worden. Und diese Kippe trug tatsächlich DNA-Spuren von Manfred A. Und was ihn dann mit Doris ganz eng zusammenbrachte, ihre DNA war auch an der Kippe. Die haben also beide zusammen eine Zigarette geraucht. Also kam er aus der Nummer nicht raus. Er hätte ja nicht sonst sagen können, die Kippe habe ich da hingeschnippt. Ich bin da spazieren gegangen. Nee. Die Kippe ist dahingelegt worden, als Doris auch vor Ort war.
Das heißt, Sie haben dann mit den Goslarer Kollegen zusammengearbeitet und zunächst mal im Fall Doris M. ermittelt? Oder wie ging das weiter?
Ja, es ist dann so gewesen, dass ich trotz Widerstand meiner Inspektionsleitung auf Weisung des Polizeipräsidenten nach Goslar geschickt wurde für 6 Wochen und dort dann mit den Kollegen zusammen in der Mordkommission gearbeitet habe. Und es ging primär erstmal darum, Doris M. abzuarbeiten, aber auch Manfred A. in Richtung Andrea zu bringen. Denn die Untersuchung meiner Asservate hatte im Landeskriminalamt ergeben, es befand sich nur DNA vom Opfer an den Asservaten. Es war keine Fremd-DNA.
Und da haben Sie die Tat nachgestellt. in Fienenburg. Mhm. Was ist denn da?
Also da haben die Goslarer Kollegen ganz große Arbeit geleistet. Und zwar war es geplant, mit dem Verdächtigen Manfred eine Ausfahrt zu machen und ihn zu dem möglichen Tatort Doris zu bringen. Und entsprechend wurden Gerichtsbeschlüsse zunächst besorgt, nämlich seine Zelle zu durchsuchen. Er saß als Sicherheitsverwahrter in Salinmoor in Zelle und sollte dann eben nach Goslar gebracht werden.
Wir müssen, glaube ich, noch einen kurzen Zeitsprung machen, weil Sie gerade die Sicherungsverwahrung angesprochen haben. Denn zwischenzeitlich war Manfred A., glaube ich, zu 15 Jahren Haft plus Sicherungsverwahrung verurteilt worden. 1987 war das. Also zu einem Zeitpunkt, als er die beiden Morde schon begangen hatte, es aber niemand wusste. Können Sie noch mal kurz schildern, warum hatte er 15 Jahre bekommen? Das waren, glaube ich, auch noch mal Raubüberfälle. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es war ja so, er hatte sich ja schon einmal 5 Jahre gefangen wegen schweren Raubes, war dann als Freigänger unterwegs. Im Wolfenbüttel hat er eingesessen. Da musste er abends erscheinen, um dort zu übernachten. In Fienenburg hat er die Wochenenden verbracht und unter der Woche tagsüber hat er in Braunschweig gearbeitet. Also er hat ein recht großes Gebiet gehabt und in diesem großen Gebiet war er also auch in der Zeit, als er Freigänger war, so ab 1980 bis zu seiner nächsten Verurteilung unterwegs und hat dort Straftaten begangen und dann eben 1981 als Freigänger am frühen Abend die Tat zum Nachteil Andrea in Braunschweig, als er wahrscheinlich auf dem Weg von der Arbeit nach Wolfenbüttel war. Und eben am Wochenende, als er in Fienenburg war, 6 Wochen knapp später, die Tat zum Nachteil Doris. Von diesen beiden Taten wusste man nichts, als er verurteilt wurde. Er stand in Braunschweig vorm Landgericht wegen diverser Raubüberfälle und schwerer Raubüberfälle und auch sexueller Nötigung und hat sich dort zunächst 12 Jahre eingefangen. Und während dieser Verhandlung, die gegen ihn lief, war es Oberstaatsanwalt Grasemann gelungen, noch 4 Opfer ausfindig zu machen, die dann im Gerichtssaal als Zuhörer waren, ihn sahen und ihn eindeutig als Täter identifizierten. Und dann ist er, nachdem dieses erste Urteil gesprochen war, nochmals angeklagt worden wegen der 4 weiteren Taten. Und da hat er dann 15 Jahre Gesamtfreiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung bekommen.
Das heißt, als sie gegen ihn ermittelten, saß er in Haft?
Da saß er gut und trocken in Haft, ja. Und es war auch, als er sich dieses Urteil fing, waren Doris und Andrea schon 6 Jahre tot.
Jetzt sind Sie also sind wir im Jahr 2005 und Sie stellen den Tatort, die Tat nach, zusammen mit Manfred A. Was haben Sie dort erlebt und wie haben Sie ihn erlebt dort?
Es war so, wir sind dann mit dem Durchsuchungsbeschluss nach Celle gefahren, mit 2 Teams und haben ihn aus Celle abgeholt. Es gab eine Ausantwortung seitens der Staatsanwaltschaft, der Strafvollstreckungskammer und wir konnten ihn mitnehmen. Und parallel dazu wurde in Celle seine Haftzelle durchsucht. Das ist keine spartanisch eingerichtete Zelle, wie man sie aus dem Gefängnis kennt, sondern Sicherheitsverwahrte haben immer eine offene Zellentür. Da ist nur der große Flur abgeschlossen und die können sich untereinander begegnen, können sich besuchen. Er hatte einen Fernseher, er hatte eine Stereoanlage, er hatte einen großen Vorrat an Kaffee, an Tabakwaren und so weiter. Er hat ja auch als Vorarbeiter in einer Blechschlosserei gearbeitet. Und hat dort auch Geld verdient. Es wurde zwar was angerechnet auf die Haft, aber er hatte trotzdem da ein Geldguthaben und konnte sich davon also einiges kaufen. Er hatte es recht kommod dort. Und dann haben wir ihn halt abgeholt und er hat gar nicht groß gefragt, hat nur auf das Autokennzeichen geschaut und hat gesehen, ach, Goslarer Kennzeichen. Ich denke, da ging ihm schon einiges auf Grundeis. Der wusste, um was es ging. Und dann sind wir mit ihm losgefahren. Es wurde lapidar und global geredet über das Wetter oder sonst was und über seine Situation auch ein wenig. Und dann sind wir in den Harz gefahren und sind nach Fienenburg gefahren. Und genau in dem Haus, in dem er seinerzeit wohnte, als er vermutlich Doris umgebracht hat, haben wir angehalten mit unserem Dienstwagen hinter einem leuchtend orangefarbenen Audi 80. Baujahr 74 bis 77 so in dem Bereich. Der das gleiche Kennzeichen trug wie seinerzeit das Auto seines Vaters.
Mit dem er unterwegs war damals.
Mit dem er am Wochenende immer unterwegs war.
Also das mutmaßliche Tatfahrzeug. Ein
nachgestellt mutmaßliche Tatfahrzeug. Da hat er schon komisch geguckt und druckste schon nur noch rum. Und was passiert jetzt wohl? Ich sah auch meines Erachtens so leichte Schweißperlen auf seiner Stirn. Und der Audi fuhr jedenfalls los. Wir hinterher. Der Audi fuhr Richtung Goslar und dann am Ortsausgang von Fienborg auf der rechten Seite Goslarsche Straße eine Bushaltestelle. Dort hielt der Audi an und aus der Bushaltestelle kam eine junge Frau, das war eine Kriminalbeamtin, die trug einen braunen Kordanzug, hatte eine sogenannte Fokuhila mit Dauerwelle im Haar und ging dann auch leicht hinkend zu diesem Audi 80, ungefähr die Gangart, die auch durch hatte, weil die mit dem Hüftschaden geboren war. Und dann stieg die junge Frau in den Audi 80 ein und der Audi fuhr los Richtung Goslar. Und dann kurz vor Goslar bog der Audi dann nach links ab von der Bundesstraße in Richtung Siebenteiche, wo Doris seinerzeit dann 1981 tot aufgefunden worden war. Und als dahin abgebogen wurde, da konnte man Manfred seine Hauptschlagadern pulsieren sehen. Da wusste er ganz genau, um was es ging.
Und warum haben Sie das gemacht? Wollten Sie ein Geständnis von ihm dadurch erreichen? Oder was war der Zweck dieser Maßnahme?
Man wollte ihm nochmal vor Augen führen, was seinerzeit wohl unseres Erachtens passiert ist. Nämlich die Aufnahme von Doris auf dem Weg Richtung Disco. Dann plötzlich seine Entschlussfassung, Doris doch sexuell zu nötigen und zu berauben.
Doris hatte ja auch Geld abgehoben, ne?
Doris hatte 300 Mark von der Bank geholt. Ob er davon wusste, wissen wir nicht. Fakt ist aber, die Handtasche von Doris ist nie aufgefunden worden. Es fehlte also ihr Personalausweis, ihre Börse und das Geld. Ja, und dann, als wir an Siebenteichen haben wir ihn dann aus dem Auto geholt und haben ihn dann gezeigt. So, hier hast du das gemacht, hier hast du das gemacht, hier hast du das gemacht. Ne? Da hast du sie angegriffen. Er war ja auch in ihren Klamotten. Wir haben ja in ihrem BH und an der Gürtelschließe DNA von ihm gefunden. Ne?
Ach so, das stellte sich dann anschließend heraus.
Das war auch da. Ne? Aus der Nummer kam er nicht raus. Und dann, ja, er wollte sich ihr sicherlich sexuell nähern, aber sie wollte das nicht und kam es zu Unstimmigkeiten. Und dann ist sie letztendlich doch aus dem Auto raus und dann haben wir vor dem Auto nochmal gestanden und geredet. Und dann ist sie ausgerutscht und ist unglücklich gefallen und dadurch hatte sie die Schwerkopfverletzung. Na, letztendlich ist sie ja erwürgt worden. Ne? Er hat sie also massiv malträtiert und hat sie dann auch noch über einen Boden geschleift. Zum Ablageort hat sie da dann letztendlich erwürgt.
Aber er wollte es als Unfall darstellen.
Er wollte es als Unfall darstellen, hat ja nichts damit zu tun.
Jetzt bleibt noch offen der Fall Andrea F.
Ja.
Haben Sie da Beweise gehabt gegen ihn?
Nein. Beweise gab es nicht. Es gab sein Bewegungsmuster. Wir wussten, tagsüber arbeitet er in Braunschweig. Er kommt am Hauptbahnhof an, stieg dort in die Linie 19 und fuhr den Ring hoch bis zur Ecke Kreuzstraße und ging dann vermutlich die letzten 300 Meter bis zur Arbeitsstelle zu Fuß. Und er hat eigenen Bekunden zufolge diesen Weg auch manchmal zu Fuß zurückgelegt. Also auch mal von der Kreuzstraße bis zum Bahnhof zu Fuß. Warum er dann allerdings über den Ring ging, nicht quer durch die Stadt, was schneller gewesen wäre, erschloss sich nicht. Er hat da immer rumgeeiert. Ne? Er wollte an diese Tat einfach nicht ran, weil er wusste, wenn die Polizei mehr hätte, würden sie mir das um die Ohren hauen. Denn wir hatten ihn ja in der Sache Doris Mund auch dann mit der Zigarettenkippe konfrontieren können, an dem seine DNA war und die DNA von Doris.
Da hatten sie ein handfestes Indiz, ja, aber ja, das fehlte ja.
Ja, und da wusste er, aus dieser Nummer kommt er nicht raus. Ja. Ne? In Sachen Andrea F. haben wir es noch nicht mal geschafft, ihn in die Nähe des Tatortes zu bringen, seinen eigenen Bekunden zufolge. Wir sind mit ihm natürlich auch nach Braunschweig gefahren zum Neustadtring und haben ihn auch auf das Geschäft gezeigt, wo das Modeeck früher war und jetzt zum Burgerladen ist. Da wollte er nicht ran.
Und also das hat er bestritten?
Hat er bestritten und rumgeeiert und gelogen. Und ja, wir hatten nicht viel in der Hand. Ne? Das ist einfach so.
Dann gab es aber auch ein entscheidendes Ereignis mit der Mutter von Manfred A.
Manfred A. ist ja dann in der Polizeiinspektion Goslar vernommen worden. Als Beschuldigter mit den entsprechenden Hinweisen auf seine Möglichkeit, die Aussage zu verweigern und. Nein, er hat mit uns geredet. Also es ist nicht so, dass er unter Druck gesetzt wurde. Es war freiwillig. An zwei Tagen seiner beschuldigten Vernehmung war auch Oberstaatsanwalt Grasemann beteiligt. Und Manfred A. hatte auch einen Rechtsanwalt bekommen. Er konnte zwar keinen Anwalt benennen, aber wir haben ihm dann ein Telefonbuch gegeben aus Goslar und er konnte sich da einen aussuchen. Den Anwalt haben wir angerufen. Der ist auch gekommen, hat sich den Sachverhalt angehört und hat gesagt, okay, ich setze mich hier hin und ich höre zu. Und passe auf, dass das hier alles ordentlich über die Bühne geht. Und dann hat Manfred mit uns geredet. In Sachen Doris war die Beweislage ja recht gut. Und er wusste auch, aus der Nummer kommt er nicht raus, weil wir ihm dann ja auch nicht nur die Kippe vorgehalten haben, sondern auch die DNA im BH und an der Gürtelschließe. Und dass Andrea sich wahrscheinlich gegen die sexuelle Anwandlung von ihm gewehrt hat und er dann letztendlich sie getötet hat, um eben sich nicht noch eine Anzeige zu fangen. Wie er dann später sagte, wenn die gegen mich auspackt, fange ich mir ein richtiges Brett. Es kann durchaus sein, dass Doris ihn kannte, denn später haben wir erfahren, dass die beiden Mütter zusammen im gleichen Bekleidungswerk gearbeitet haben. Also Manfred seine Mutter und Doris Mutter. Durchaus möglich, dass Doris Manfred auch kannte und er dann natürlich Angst vor Entdeckung hatte. Ne? Dass und er sie vorher schon berauben wollte, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, er muss sie beraubt haben, denn die Tasche mit Börse und Geld waren weg.
Und dann kommt die Mutter ins Spiel.
Dann kommt die Mutter
ins Spiel. Das heißt, er bittet um Besuch seiner Mutter, ist das richtig?
Ja, was ich gerne auch noch schildern würde, seine Empathielosigkeit, denn als Oberstaatsanwalt Grasemann da war und endlich es dann darum ging, dass er einen Haftbefehl bekommen wird, wegen Verdacht des Mordes zum Nachteil Doris Mund, da war seine größte Sorge, dass er nach Braunschweig in Untersuchungshaft kommt. Er wollte in Celle bleiben, in seiner gewohnten Umgebung, wo es so schön gemütlich war, wo er arbeiten gehen konnte, wo er Geld verdienen konnte, wo er an seine Kaffee- und Tabakvorräte kam, wo er Fernsehen gucken wollte. Das wäre in der Untersuchungshaft natürlich alles.
Also er wäre dann zurück in die Untersuchungshaft.
Er wäre nach Braunschweig in die Untersuchungshaft gekommen. Ne? Und das war dann auch so ein Aspekt, dass Dr. Grasemann sagte, darüber können wir reden. Wenn wir reden, können wir auch darüber reden, natürlich. Und das ist dann wohl auch so gewesen, dass er bis zur Aufnahme des Verfahrens, die Sachlage war ja klar, in Celle geblieben ist und dann erst zu den Verhandlungen nach Braunschweig kam. Ja, und während dieser Vernehmungen sind wir natürlich auch auf Andrea eingegangen und haben ihm gebeten, da nur auch rein Tisch zu machen. Da hat er immer nur rumgeeiert und rumgedruckst. Und was auffällig war, wenn er merkte, jetzt rücken sie mir auf den Pelz, jetzt haben sie was in der Hand. Wenn ich diese Frage jetzt beantworte, dann haben sie mich am Kanthaken. Dann hat er immer geantwortet, ja, nee, und machen und tun, und machen und tun. Das war so ein Ausspruch, machen und tun. Ne? Das kam ganz häufig. Ja, und dann irgendwann nach Abschluss eines Nachmittags mal hat er gefragt, ob er nicht mal seine Mutter sehen könnte. Das war also sein Wunsch. Und dann wurde er, natürlich, warum denn nicht? Den Kontakt können wir herstellen. Ne? Wenn deine Mutter, wir haben uns alle geduzt, das wollte er so. Ne? Und dann haben wir gesagt, wenn deine Mutter bereit ist, hierher zu kommen, dann holen wir sie, dann könnt ihr sprechen. Natürlich nur unter Aufsicht von uns Kollegen. Ne? Ist immer einer dabei oder zwei. Ja, da war ja auch mit einverstanden. Wir hatten ohnehin einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Mutter gehabt und haben dort schon gesucht. Die Dame kannte uns. Wir haben seinerzeit bei der Durchsuchung noch Hinweise auf diesen alten Audi 80 gefunden, ein Versicherungsdokument und eine alte Fahrzeugscheinablichtung. Und wir haben auf dem Dachboden eine ganz auffällige Tasche gefunden, so eine lange Umhängetasche aus bordeaux-rotem Kunststoff, die er immer getragen hat, wenn er zur Arbeit ging. Denn in der Arbeitsstelle haben sie auch, wenn sie über ihn sprachen, immer nur gesagt, der Mann mit der Tasche. Weil er immer diese Tasche umgehängt hatte. Und die Mutter kannte uns. Bei der Durchsuchung haben wir ihr natürlich auch gesagt, weshalb wir gegen ihren Sohn ermitteln.
Die war Wie hat sie darauf reagiert?
Die war am Boden zerstört. Ne? Ich nehme mal an, die Dame war auch hoch in die 70 und wohnte dort in einfachen Verhältnissen. Ich denke mal, die finanzielle Situation wird auch nicht so toll gewesen sein. Und sie schilderte dann auch, dass sie also maximal einmal im Quartal nach Celle fährt, um ihn zu besuchen. Ansonsten nur telefonische Kontakte sonntags, rief er dann an. Und weitere Kontakte gar nicht. Also nicht zu Onkel und Tanten, nicht nur Neffen und auch der einzige Sohn, den er hatte, wünschte keinerlei Kontakt zu ihm.
Ja. Ach so, also die Familie hatte den Kontakt zu ihm abgebrochen.
Richtig,
bis auf die Mutter.
Richtig, die Mutter.
Also spielte die Mutter auch noch eine wichtige Rolle in seinem Leben?
Die Mutter spielte die wichtigste Rolle in seinem Leben, die einzige Bezugsperson und ich bin Vater und weiß selber, einmal Eltern, immer Eltern. Das ist so, ne? Man steht zu seinen Kindern. Ist so einfach. Man kann viel verzeihen als Eltern. Und die Mutter hat ihm wohl auch viel verziehen. Die war allerdings, als sie von diesen beiden Sachen hörte, vom Donner gerührt. Und wir haben ihr dann erstmal Zeit gelassen und haben unsere Durchsuchung gemacht. Wir hatten unabhängigen Zeugen dabei. Und dann haben wir nochmal mit ihr gesprochen. Und ja, wenn wir noch Fragen hätten, dürften wir wiederkommen. Gar keine Frage. Also sie war nicht böse auf uns. Ja, und dann kamen wir eben ein paar Tage später mit der Bitte von Manfred, er möchte sie gern sehen, sie möge doch bitte zur Polizei kommen. Wir haben ihn nach Ende der Vernehmung immer nach Wolfenbüttel in Haft gebracht und haben ihn da 3 Tage hintereinander morgens abgeholt zur Vernehmung. Und am 3. Tag ist dann so gewesen, dass die Mutter von Manfred gekommen ist, ne, und hat dann mit ihm im Sprechungsraum gesessen, Aufenthaltsraum gesessen und hat sich mit ihm unterhalten und hat ihm natürlich auch Vorwürfe gemacht, ne? Wie kannst du nur und was machst du nur und so kommst du nie raus und was weiß ich nicht was. Und er war natürlich auch getroffen oder betroffen von den Worten seiner Mutter. Das hat ihn schon arg zugesetzt. Die Dame hat ihm wirklich Vorwürfe gemacht. Und wir hatten ihr auch gesagt, dass er die Tat zum Nachteil Doris zugegeben hatte, dass wir aber 100%ig sicher sind, dass er auch Andrea umgebracht hat und dass die Ermittlungen gegen ihn also auch in Sachen Andrea weiterlaufen werden. Und seine Mutter hat ihn dann auch in Sachen Andrea zugesetzt. Ne? Die hat wirklich gesagt, du musst jetzt hier reinen Tisch machen.
Also sie wollte, dass er ein Geständnis ablegt.
Ja, genau. Ne? Du musst jetzt hier reinen Tisch machen. Ne? Wann ist das passiert? Wie kann das passiert sein? Warum hast du das gemacht? Das waren immer so die Fragen. Irgendwann ist ihr das wohl auch zu viel geworden, weil er immer wieder Ausflüchte hatte. Und immer wieder kam von ihm die Spreche, ja und machen und tun und machen und tun. Nach dem 4. oder 5. Mal machen und tun, sprang die plötzlich auf und hat ihm links und rechts welche geknallt und hat dann Geständnis abgelegt. War er wie vom Donner gerührt, hat auch später gesagt, dass er noch nie von seiner Mutter geschlagen wurde. Und da hat sie ihm welche gelangt. Und dann hat er gesagt, so jetzt mache ich klar Schiff hier.
Er soll auch gefragt haben, seine Mutter, ob sie noch zu ihm stehe, wenn das, er denn die Wahrheit sage.
Das ist richtig, das hat er zuvor auch noch gesagt, Mutti, wenn ich jetzt hier klar Schiff mache oder rein Tisch mache, stehst du denn noch weiterhin zu mir? Und sie hat gesagt, ja, wenn du das machst und hier die Fakten auf den Tisch bringst, dass das nie ein Ende haben kann endlich, dann stehe ich auch weiterhin zu dir.
Und das war für ihn dann auch das Motiv?
Ja, das war für ihn auch wichtig, ne? Denn wenn seine Mutter sich von ihm losgesagt hätte, hätte er ja gar keinen mehr gehabt.
Aber die Verteidigerin hat ja später im Prozess der Polizei den Vorwurf gemacht, die Mutter instrumentalisiert zu haben. Wie hat denn da das Gericht, vielleicht können Sie noch mal schildern, was hat denn die Kammer dazu gesagt später?
Ja, die Verteidigerin, die hat in ihrem Plädoyer maßlos übertrieben. Ich will nicht sagen, dass sie gelungen hat, dass sie die Balken bogen, aber die hat da auf den Putz gehauen und hat Argumente ins Feld geführt, die völlig unsachlich waren und so auch nicht stimmten. Letztendlich, Quintessenz war, die Polizei hat ihn zur Aussage erpresst. Er ist nicht richtig belehrt worden. 2 Tage ist ein Rechtsanwalt dabei gewesen und er wurde vor jeder Vernehmung belehrt im Beisein eines Rechtsanwaltes. Und wir hätten die Mutter instrumentalisiert, ohne diese Heimtücke hat sie nicht gesagt, aber ohne die Mutter damit ins Feld zu führen, hätte der nie ein Geständnis abgelegt und das passt auch überhaupt nicht. Und sie wollte eigentlich, dass diese Aussage vor Gericht keine Verwertung findet und das Beweismittel verwertet.
Das hat das Gericht aber anders gesehen.
Das Gericht hat das ganz anders gesehen. Knierim, also der Vorsitzende Richter seinerzeit, hat zum einen gesagt, eine Beschuldigtenvernehmung ist kein Kaffeekränzchen. Da geht es doch mal laut und ruppig zu. Ist so. Und letztendlich hat er auch gesagt, nein, es wird nicht unter das Beweismittelverwertungsverbot fallen, denn er selbst hat ja darum gebeten, dass die Mutter kommt. Das war ja keine Idee von uns. Dass letztendlich es dabei zu einem Geständnis kam, das ist ein glücklicher Zufall gewesen, nichts weiter.
Er hat ja auch entschieden, oder das Gericht hat ja auch entschieden, also selbst wenn die Ermittler oft ein Geständnis spekuliert haben sollten, sei das eine erlaubte kriminalistische List gewesen.
Das
war so die Bewertung des Gerichtes.
Genau, das stimmt, ja.
Haben Sie denn darauf spekuliert? Oder war das wirklich Zufall, also dass sich das jetzt so ergeben hat?
Also ich sag mal so, dass die Mutter ihn dazu bringt, jetzt endlich auszupacken. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und zwar aber klar, wenn die Mutter geht, gehen die Vernehmungen weiter. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hätte, jetzt höre ich auf, ich sag nichts mehr. Darauf spekuliert hatte ich persönlich nicht.
Also, dass sich das so ergeben hat, war dann eher ein...
Ja, das war ein reiner Zufall. Ne? Ja, und dass das dann aktenverwertbar wurde, das hat das Gericht ja entschieden.
Haben Sie denn Kontakt zu den Eltern auch der Opfer gehabt?
Die Familie von Doris, um die haben sich die Kollegen aus Goslar gekümmert. Die haben auch Bescheid gewusst, dass dort ein großes Besteck gefahren werden wird, weil man eben doch einen recht guten Sachbeweis hatte, um einen Täter zu überführen. Und die sind auch darauf hingewiesen worden, dass natürlich eine entsprechende Öffentlichkeitswirksamkeit dann zutage treten wird und dass es wieder in den Gazetten steht, das ist ja klar. In Sachen Andrea ist das nicht so eng betraut gewesen. Ich habe Familie von Andrea einmal besucht und ihnen gesagt, dass wir die Tochter nicht vergessen haben und natürlich auch weiterhin an Aufklärung interessiert sind. Und ich habe ihnen auch unverblümt gesagt, dass ich da jemanden auf der Hitliste ganz oben habe, von dem ich fest ausgehe, dass es der Täter ist. Ich kann es nicht beweisen. Das war die einzige Betreuung, die wir hatten. Das familiäre Umfeld, was zu einem solchen Prozess abgefragt gehört, ist ja schon 1981 gemacht worden. Und da wird es keine neuen Aspekterkenntnisse gegeben haben. Ne? Natürlich war es für die Familie von Andrea dann auch schwer, dass diese Graben wieder aufgerissen worden sind. Ne? Und die sind ja letztendlich auch als Nebenkläger aufgetreten. Das hat denen auch einiges abverlangt.
Machen wir nochmal wieder einen Zeitsprung ins Jahr 2009. Da findet nämlich der Prozess vor dem Braunschweiger Schwurgericht gegen Manfred A. statt. Sie haben ja schon gesagt, die Familie von Andrea ist als Nebenkläger vertreten. Sie sind als Zeuge geladen. Wie haben Sie diesen Prozess verfolgen können, miterlebt? Sie, als Zeuge konnten Sie ja zumindest am Anfang nicht dabei sein, bis zu Ihrer Aussage. Haben Sie den dann weiter verfolgt?
Also den Prozessverlauf hat man natürlich in der Zeitung beobachtet, war die einzige Möglichkeit. Leider gab es auch keinen Man- oder Girlpower, den man hätte als Prozessbeobachter in den Zuschauerraum setzen können. Insofern habe ich natürlich, bis dass ich meine Zeugenaussage gemacht hatte und dann letztendlich auch vom Gericht entlassen worden bin als Zeuge, den Prozess nicht verfolgen können. Bei der Urteilsverkündung waren wir natürlich zugegen, auch die Kollegen aus Goslar. Und es war schon wichtig, das auch zu sehen, dass sowas zu einem Abschluss kommt und sich auch die Urteilsbegründung anzuhören. Es wäre ja fatal gewesen, wenn das Gericht zu dem Schluss gekommen wäre, wir haben hier nur zweimal einen Totschlag vorliegen oder bei Andrea vielleicht sogar nur einen Raub mit Todesfolge.
Also Sie waren vom Mord überzeugt?
Ja.
Also Verdeckungsmord?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wäre das kein Mord gewesen, wäre es eingestellt worden.
Stimmt, das kommt ja noch hinzu. Das müssen wir noch mal erwähnen. Ja. Nur Mord verjährt ja nicht.
Nur Mord verjährt nicht. Und wenn es Totschlag oder Raub mit Todesfolge gewesen wäre, dann wäre es verjährt gewesen. Dann wäre er dafür nicht bestraft worden. Und insofern war es natürlich wichtig zu erfahren, dass das Gericht das auch so
gesehen
hat.
Das war ja auch die Verteidigerstrategie.
Das war Verteidigerstrategie. Ne? Aus der Nummer mit Doris kam er ja nicht raus wegen der DNA. Und aus der Nummer mit Andrea wollte die Verteidigerin ihn rausholen, wir hätten die Aussage erpresst und sowieso alles nur Totschlag gewesen. Nein, es war ganz klar Verdeckungsmord. Ne? Raub, schwerer Raub. Ne? Andrea wurde mit dem Messer bedroht, also schwerer Raub. Die Kasse leer gemacht und dann sexuelle Nötigung und das Opfer anschließend töten. Das macht ein Täter nur zur Verdeckung.
Da folgte ja auch das Gericht dann dem Antrag der Staatsanwaltschaft.
Ganz genau.
Der Staatsanwalt hat es ja auch so gesehen.
Ja.
Zur Verdeckung einer Straftat.
Ja.
Und von daher wurde ja die Höchststrafe, glaube ich, die höchstmögliche Strafe gegen Manfred A. ausgesprochen.
Genau. Er hat lebenslange Haft wurde ausgesprochen. Es wurde die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen. Und er hat auch die Sicherungsverwahrung bekommen. Und von der lebenslangen Haft hat man ihm 11 Jahre angerechnet, 11 Jahre und ein paar Monate angerechnet, weil er ja schon so lange in Haft saß. Er hat ja auch etliche Straftaten begangen, um in Haft zu kommen. Ne? Warum er da nochmal einen Preisnachlass bekommen hat, das erschließt sich für mich nicht wirklich, aber ist so in Deutschland.
Aber am Ende macht es ja gar keinen Unterschied, denn er sitzt in Sicherungsverwahrung. Ich glaube, bis heute ist er in Haft.
Das ja, es macht insofern einen Unterschied, wenn wir jetzt mal sagen, lebenslange Haft, Schwere der Schuld, 20 Jahre. Und ich bekomme 11 Jahre gutgeschrieben. Dann gehe ich ja schon nach 9 Jahren in die Sicherungsverwahrung. Wieder in mein bequemes Haftleben. In die schöne Zelle mit allen Annehmlichkeiten. Und wenn er die 11 Jahre nicht bekommen hätte, den Rabatt, dann hätte er erstmal 20 Jahre in Haft. Vielleicht im Wolfenbüttel oder in Sehende oder in Lingen irgendwo abgesessen und erst dann wäre er in die SV zurückgegangen.
Und von daher, aber in Freiheit wird er womöglich nicht mehr kommen. Ich zitiere nochmal aus dem Prozess 2009. Da hat ja ein psychiatrischer Gutachter den Manfred A. für weiterhin gefährlich erklärt und ihm auch ein hohes Rückfallrisiko zugeschrieben. Also bei den Taten sei es fast immer um Geld, Sexualität und Aggressionen gegangen, so der Gutachter damals. Und ein Motiv für diese Verbrechensserie soll es ja auch gewesen sein, Macht über Frauen zu haben. Ein Gefängnispsychologe hat ihn auch im Prozess als gehemmt aggressiven Einzelgänger beschrieben, der therapeutisch nicht zu erreichen sei. Und von daher hat er ja wahrscheinlich auch gar keine Aussicht, wieder entlassen zu werden. Es sei denn, jemand würde ihm bescheinigen, dass er nicht mehr gefährlich sei.
Das sehe ich genauso. Er wird nie wieder rauskommen. Er wird nicht mehr lebend das Gefängnis verlassen. Gerade auch ob dieser Gutachten, die dort geschrieben und gesprochen worden sind vor Gericht. Und auch in seiner Gefangenenakte war das ja nachzulesen, dass er sich jeglicher Therapie verweigert und ihm nicht mitmacht. Ne? Er wollte im Gefängnis bleiben und seine Ruhe haben. So habe ich das Gefühl. Er hat ja auch keinerlei Perspektiven, wenn er rauskommt. Wo soll er hin? Nach Fiedenburg? Da braucht er sich nicht mehr blicken lassen. Da sind die Brüder von Doris. Geht nicht. Und er hat null Bezug auf Freiheit.
Also er hat ja auch sein Leben lang in Haft verbracht, im Grunde.
Naja, das ging 1978 los. Da ist das erste Mal eingefahren. Ne?
Ich glaube, das waren, ich habe es mal, 24 Jahre, glaube ich, hat er in Haft verbracht schon.
Als wir gegen ihn erneut ermittelt haben.
Zeitpunkt.
Richtig, zu dem Zeitpunkt. Hat er schon 24 Jahre in Haft gesessen, richtig. Ne? Also. Ein paar Tage dazwischen als Freigänger, aber eigentlich immer unter Verschluss.
Was hatten Sie denn für einen persönlichen Eindruck aus den Vernehmungen von Manfred A.?
Es war ihm unangenehm, wenn wir gezielte Fragen gestellt haben oder wenn wir förmlich wurden oder so. Er wollte das lieber so auf die kumpelhafte Weise geregelt wissen. Er sagte immer, naja, wir können uns ja auch duzen und... Bin da nicht so ein Freund von, aber letztendlich haben dann die älteren Kollegen genickt und okay, dann machen wir das halt, dann finden wir vielleicht einen besseren Zugang zu ihm, wenn er erzählt, wenn er freimütiger erzählt, wenn er glaubt, unter Freunden oder guten Bekannten zu sein. Er war für mich eigentlich, ja, also als Schwerstverbrecher hätte ich ihn nicht gesehen. Er hat ja auch immer Wert darauf gelegt, mehrfach gesagt, ja, schlimm, klar, gar keine Frage, aber ich bin doch kein Monster. Das habe ich ganz anders gesehen. Ne? Zwei Frauen so brutal erschlägt und eine Vergewaltigung stand ja auch noch mal im Raum, das muss man auch mal sagen, der hat für mich schon was Monsterhaftes. Ne? Die Vergewaltigung seiner Zeit...
Bezogen auf die Taten.
Bezogen auf die Taten, ja, natürlich. Klar, in der Freizeit, wie er sich begeben hat. Ich erinnere noch, also er hat ja keine Arbeit richtig zu Ende gebracht. Und seine Lehrstelle, die hat er nach 2 Jahren oder ähnliches abgebrochen. Und da hat er auch ein Zeugnis bekommen. Und da hat sein Meister in das Zeugnis geschrieben, das haben wir nachgelesen und ich glaube, es war auch in der Akte drin, das wird mit ihm kein gutes Ende nehmen.
Oh, das war schon eine Prophezeiung.
Ja, das war eine Prophezeiung und der Mann hatte Menschenkenntnis.
Es ist ja schon ein besonderer Fall, überhaupt die Tatsache, dass er noch aufgeklärt werden konnte nach so vielen Jahren. Sie haben ja mehrere Altfälle da bearbeitet. Ist das so, Sie sagten mal, das sei Ihr prägnantester Fall gewesen. Vielleicht können Sie das nochmal insgesamt einordnen. Wie schwierig ist es denn überhaupt, solche schon 10, 20, 30 Jahre zurückliegende Fälle doch noch eventuell aufklären zu können?
Ja, zunächst kommt sehr viel Arbeit auf einen zu. Ich habe ja nicht 2003 damit begonnen, sondern noch 1999. Und dann muss man die alten Akten erstmal sichten. Und wo fangen wir denn überhaupt an, war ja auch solche Frage. Letztendlich habe ich dann gesagt, okay, 1969. Denn in diesen Sammelordner mit den ungeklärten Verfahren gab es also einige Langzeitvermisste. Und dann eben die Tötungsdelikte. Und 1969 gab es in Braunschweig 3 Frauenmorde und den Mord an einen Mann. Und 2 von diesen Frauenmorden von 69 waren Straßenprostituierte. Bei der 3. Frau hätte man von der Situation ihres Antreffens auch annehmen können, dass sie der Straßenprostitution nachgeht. Der Mord an dem Mann konnte 1970 geklärt werden. Da habe ich gesagt, okay, dann fangen wir 69 an, alles davor, lassen wir erstmal außer Acht, da gibt es auch noch Ungeklärte. Und dann sichtet man die Akten. Und dann habe ich festgestellt, von 69 bis dann zu 2003, als die Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen wurde, hat man 18 ungeklärte Taten in Braunschweig.
Allein in der Stadt Braunschweig?
Allein nur Stadt Braunschweig, ja. 18 ungeklärte. Und bei 9 davon haben wir noch Asservate gefunden bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei auch. Danach muss man aber erstmal suchen. Wenn ich mit meinen Ersuchen bei der Staatsanwaltschaft geklingelt habe, dann haben die schon immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie wussten, wir müssen wieder im Keller wühlen. Ne? Und dann sind auch Asservate auf dem Dachboden vom Landgericht gefunden worden, weil es mal bei der Staatsanwaltschaft einen Wasserschaden gab. Und die haben alle unwahrscheinlich gesucht und gewuselt, bis dann alles zusammengetragen war. Und dann schaut man sich die Asservate an. Dann waren letztendlich von 9 Fällen, genau die Hälfte, gab es noch Beweismittel. die müssen untersucht werden. Dann schreibt man erstmal für jedes Asservat, seinerzeit mussten wir noch einen richterlichen Beschluss haben, um Beweise, die die Polizei und die Staatsanwaltschaft hat, auf DNA untersuchen zu lassen. Das gibt es jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Nur zur Feststellung, ob DNA dran ist, brauche ich keinen Gerichtsbeschluss mehr. Ne? Papier ohne Ende, schreiben, 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 schreiben und alles allein gemacht. Im Nebenjob. Ne? Also ich habe weiterhin war ich Todesermittler, war Brandermittler, hatte die anderen Delikte auf dem Tisch, vermissen Sachen und. Ne? Das war schon
also
eine schöne Fleißarbeit.
Die Ermittlungsgruppe bestand nur aus Ihnen.
Na, zu dem Zeitpunkt, bis man gesagt hat, okay, jetzt haben wir alles zusammengetragen. Ne? Ich hatte dann alle Beweismittel untersuchen lassen im Landeskriminalamt, habe bei vielen Beweismitteln auch die Nachricht bekommen, wir haben hier fremde DNA. Dann eben der Chef gesagt, okay, jetzt brauchen wir Manpower, jetzt müssen wir losfahren, jetzt müssen wir die ganzen Personen ermitteln, die seinerzeit in unseren Fokus geraten sind, müssen gucken, wo die sind und dann müssen wir die speicheln. Und da habe ich dann 10 Beamte von der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung bekommen. Zunächst auf 3 Wochen, sind dann noch mal ein paar Tage länger geworden. Und dann haben die erstmal gesessen, haben geguckt, okay, Erwin Meyer, wo wohnt denn der jetzt? Ach, der ist schon tot, Haken dran, weggelegt. Und dann ein oder Meldeämter abgeklappert, ne? Und die Leute sind 4, 5 Mal umgezogen, von einem Meldeamt zum anderen telefoniert und dann ist er plötzlich doch nicht mehr da. Dann mit der Rentenkasse gearbeitet, den Nahversorgern gearbeitet, hat er irgendwo eine Stromquelle, bezahlt er dafür oder für einen Gasversorger und.
Also ein sehr mühseliges
Geschäft. Sehr arbeitsintensiv, sehr arbeitsintensiv.
Und haben Sie noch mehr Fälle aufklären können?
Nein, wir haben bei einigen Fällen einwandfreie Täter-DNA bekommen, Mord zum Nachteil Franz Demand. Mord zum Nachteil Ursula Weber, also wirklich bis auf die letzte Allele, was rechtlich möglich war, ausermittelt. Dann als der Gesetzgeber gesagt hat, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit 8 Allelen, um eine DNA auszuformeln auf Spuren nach Strafprozessordnung, sondern 15, habe ich mich dann hingesetzt.
Also Genmerkmale.
Genmerkmale, ganz genau. Habe ich mich dann hingesetzt und habe jeden Ungeklärten, wo wir DNA-Muster hatten, Gundi Bierschenk zum Beispiel auch, habe ich dann alle nochmal auf 15 aufwerten lassen. Habe wieder Anträge geschrieben, habe die ans Landeskriminalamt geschickt und habe dann auch neue Gutachten bekommen mit 15 Genmerkmalen. Aber gab es keinen weiteren Treffer bislang.
Aber es lohnt sich ja schon, denke ich, auch wenn man oder 2 Fälle in dem Fall.
Ja, natürlich. Das war wichtig. Für mich auch wichtig, weil ich festgestellt habe, es lohnt sich doch reinzugucken und nochmal was zu machen. Und natürlich für die Angehörigen auch, ne? Dass die sagen können, okay, jetzt wissen wir, wer der Täter war, der ist verurteilt und man kann vielleicht noch ein bisschen mehr Frieden schließen.
Wobei es für die Eltern der Andrea F., die ja als Nebenkläger vor Gericht waren, wahrscheinlich auch ein schreckliches Gefühl war, dass der Täter ja die Taten bagatellisiert hat. Also er hat ja nicht dazu gestanden am Ende, dass er sie wirklich bewusst getötet hat, sondern hat es ja runtergespielt, seinen Tatbeitrag.
Ja, das bewusste Töten konnte er nicht zugeben, weil dann wären wir wieder im Mordmerkmal gewesen, da wollten sie weg.
Naja.
Und seine Verteidigerin. Er hat das bagatellisiert. Ich kenne es allerdings nur aus der Berichterstattung, denn zu seinen Zeugenaussagen war ich ja auch noch als Zeuge vorgesehen und habe das im Gerichtssaal nicht mitverfolgt. Ne? Und selbst wenn man als Zeuge entlassen worden ist, ist es auch nicht so, dass man jeden Tag zum Gericht fahren kann, weil der Schreibtisch füllt sich. Und man muss auch mal was anderes machen. Aber er soll ja da genauso empathielos gewesen sein, wie in den Vernehmungen auch. Ich erinnere in der Vernehmung zu Andrea, es war bekannt seitens der Eltern, dass in dem Laden unter einem Handwaschbecken ein Holzknüppel stand. Also es war ein viereckiges Holzstück einer gewissen Länge, welches er vermutlich benutzt hat, um sie damit zu erschlagen. Ob er das eingeräumt hat, dass er dieses Holz genommen hat, das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere aber, die lange Umhängetasche, die er immer trug, haben wir im Landeskriminalamt noch auf Blut untersuchen lassen, als wir die auf dem Dachboden fanden in Fienburg, weil es durchaus möglich war, die Tasche wäre von der Größe geeignet gewesen, dieses Tatwerkzeug vom Tatort wegzutransportieren. Und als ich ihn dann angefahren habe, wenn du so auf diese Frau eindrischst, die muss doch geschrien haben oder irgendwas. Die hat Aua gesagt. Aua? Nee. Die hat gebrüllt wie am Spieß, hundertprozentig. Und das war so seine Art. Das war ja alles nicht so schlimm.
Ja, Herr Kunkel, dann vielen Dank, dass Sie nochmal zurückgeblickt haben auf diesen Fall oder diese Fälle. und nochmal geschildert haben, wie sie diesen Fall lösen konnten und wie sie auch den Täter erlebt haben in den Vernehmungen vor Gericht während der Ermittlungen. Und auch vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei uns geblieben sind und hoffentlich bis zum nächsten Podcast.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.